Vis-à-vis. Herzlich willkommen.
Hallo.
Herr Wollers, warum wir über Rassismus sprechen, um das Ganze zu verstehen, dafür muss man ein bisschen näher in Ihre Biografie schauen. Ich fasse vielleicht mal die Eckdaten zusammen. Sie sind 1984 geboren im Münsterland. Ihr Vater stammt aus Kap Verde, einer ehemaligen portugiesischen Kolonie. Ihre Mutter, Hauptschullehrerin, hatte ihn als Entwicklungshelferin in Kap Verde kennengelernt. Sie selbst sind dann aber ohne ihn aufgewachsen und haben eigentlich eine sehr schöne Kindheit erlebt in Stadtlohn, nicht weit weg von der niederländischen Grenze, und mussten sich dann allerdings mit dem Thema Deutschsein ab einem gewissen Punkt dann beschäftigen. Vielleicht können Sie uns sagen, was passiert ist.
Ich glaube, viele Dinge sind passiert. Wie Sie schon gesagt haben, meine Eltern haben sich getrennt. Meine Mutter ist dann mit mir schwanger zurück nach Deutschland. Mein Vater ist dann in die USA ausgewandert von Cabo Verde, und es war natürlich in den 80er Jahren im Münsterland noch nicht so die toleranteste und offenste Stimmung. Und da wurde natürlich meine Mutter als von einem Afrikaner, von einem Schwarzen geschwängerte weiße Frau auf dem Land nicht immer mit offenen Armen empfangen, von unserer Familie schon, aber vielleicht nicht von allen Menschen da. Und so ging es dann bei mir auch weiter, womit ich gar nicht sagen will, dass ich eine schlechte Kindheit hatte. Also so habe ich sie gar nicht in Erinnerung. Im Gegenteil, wenn ich heute für Deutschland spreche und auch für einen deutschen Patriotismus, dann denke ich ja trotz all der Dinge, die passieren und passiert sind, immer wieder daran zurück, was Deutschland eben auch sein kann. Und das ist eben der Grundstein dafür, wurde halt in meiner Kindheit gelegt. Aber natürlich sind mir dann irgendwann auch die Dinge widerfahren, die eigentlich jeder so berichtet. Aber ich versuche das eigentlich explizit nicht so riesig zu machen in dem Buch. Meine Mutter hat irgendwann mal unterwegs, da saßen wir nebeneinander im Auto, zu mir gesagt, aber nicht noch so ein Jammerbuch. Und meine Mutter, wie man hört, ist schon sehr direkt. Und damit will ich gar nicht sagen, und ich habe mich auch ein bisschen mit ihr darüber gestritten, damit will ich gar nicht sagen, dass andere Bücher, die ihren Beitrag zu dieser Debatte geleistet haben und halt sehr auf diesen Rassismusaspekt fokussiert sind, jammern. Ich finde das sehr, sehr berechtigte Anliegen, darauf auch hinzuweisen. Aber ich finde halt, trotz allem müssen wir irgendwie einen gemeinsamen Punkt wiederfinden. Denn der Gedanke oder das Ziel kann ja nicht sein, dass wir uns alle endgültig aufsplitten. Also wir machen uns gegenseitig die Vorwürfe, was alles schlecht läuft, und dann ist alles gesagt, dann gehen wir auseinander. Es geht ja gar nicht. Wir wohnen ja alle zusammen in einem Land, und das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen ja ein Land sein. Und
Ihr Buch kulminiert ja in der Forderung nach einem liberalen Patriotismus. Wir kommen noch darauf zu sprechen. Nichtsdestotrotz möchte ich vielleicht doch nochmal in die Kindheit zurückgehen, denn da beschreiben Sie ja auch, dass eigentlich das Thema Deutschsein in Ihrer Familie gar nicht positiv besetzt war. Also es war verbunden mit Schuld, Holocaust, Nazis, aber dieses Thema hat Sie nicht losgelassen.
Ja, absolut. Also genauso war es, wie Sie gesagt haben, wenn dann die Nationalmannschaft gespielt hat, dann hat regelmäßig meine Mutter immer für die Gegenseite gejubelt. Also wenn Deutschland ein Tor kassiert hat und wenn Deutschland zu hoch gewonnen hat, war ihr das sehr peinlich. Die Menschen, die dann im Fernsehen die Nationalhymne, also die in den Rängen saßen und die Nationalhymne mitgesungen haben, was früher noch gar nicht so häufig der Fall war, aber wenn es mal einer ins Bild geschafft hat, dann fand sie das ganz schlimm. Und das war, glaube ich, die Atmosphäre, wie für viele, glaube ich, meiner Generation, unabhängig von Hautfarbe und Hintergrund, dass halt dieses Bild, dass Deutschland nicht per se etwas Gutes ist, sondern etwas, für das man sich zu schämen hat, das war schon sehr verbreitet. Ist, glaube ich, heute ein bisschen weniger der Fall, aber so war das sozusagen zumindest in meiner Kindheit meine Wahrnehmung und die vieler Menschen, die ich kenne, meiner Generation und älterer Generation. Und klar, das hat mich natürlich dann auch in die Bundeswehr hinein verfolgt, wo ich dann 13 Jahre lang Soldat und Offizier war. Und ich dann auch feststellen musste, zum einen, wie Menschen mir begegnen aufgrund meiner Eigenschaft als Soldat und somit als sozusagen militärischer Vertreter Deutschlands, aber auch, wie das im Ausland völlig anders war.
Genau, das finde ich auch sehr interessant. Sie hat es in die Bundeswehr getrieben. Man würde vermutlich jetzt auf den ersten Blick sagen, warum ausgerechnet die Bundeswehr? Das ist doch der Hort von Rechtsextremen, das ist zumindest das Vorurteil, von Deutschtümelei, also eigentlich einem sehr gestrigen Deutschlandbild. Ich höre auch heraus aus Ihrem Buch, dass Sie in der Familie damit jetzt auch nicht auf offene Ohren gestoßen sind. Trotzdem haben Sie sich für diesen Weg entschieden. Was war da der Anhaltspunkt für?
Also ich könnte jetzt natürlich leicht die staatstragende Einsicht des 18-Jährigen fabrizieren. Das wäre nicht nur übertrieben, das wäre auch falsch. Also ich glaube, es war eine Mischung aus ein bisschen Abenteuerlust, also diese Vorstellung, nochmal irgendwie mit einem Sturmgewehr durch den Wald zu rennen. Also die Option hat man ja nicht nochmal im Leben. Es war auch so ein bisschen getrieben davon, dass ich nicht so richtig wusste, was ich jetzt machen sollte. Ich hatte immer gedacht, dass ich Arzt werden würde, Chirurg. Ich war mal operiert worden als Kind und war so begeistert von diesem Aha-Erlebnis, wieder aufzuwachen aus der Narkose und quasi wieder gesund zu sein, dass ich dachte, okay, das muss ich auch machen, das werde ich. Und habe es dann in der Schule ein bisschen schleifen lassen Und am Ende stand dann ein durchschnittliches Abitur und da musste ich feststellen, diese Verbindung hatte ich vorher noch nie gemacht, dass man für ein Medizinstudium gute Noten braucht. Dann stand ich mit leeren Händen da und dann kam der Einberufungsbescheid.
Und dann waren Sie in einem Umfeld, wo man eigentlich annehmen könnte, dass das Thema Migrationsgeschichte eine sehr große Rolle spielt, aber Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass es exakt das Gegenteil war. In dieser Gesellschaft hatte dieser Migrationshintergrund eigentlich keine wirklich große Rolle gespielt. Dort haben Sie erstmal diese Erfahrung gemacht, dass man eigentlich unter Gleichen sich befindet.
Also ich habe auch irgendwo, glaube ich, in einem Buch geschrieben und auch schon ein paar Mal gesagt, also in der Kaserne und in Uniform habe ich mich immer wohler gefühlt. Und das war tatsächlich so, also quasi in einer Gesellschaft, die noch nicht wirklich begriffen hatte, dass sie jetzt eine diverse Gesellschaft ist, vor allem in den 80er und 90er Jahren und auch Anfang der 2000er war das noch so. Und dann komme ich in die Bundeswehr mit dieser latenten Erwartung, die mir irgendwie erst auf dem Weg zur Kaserne dämmert, dass das doch ein ganz schöner Nazi-Haufen sein könnte. Und plötzlich stellt sich dann die Bundeswehr zu meiner Überraschung sozusagen als Safe Space heraus. Also heute würde man es wahrscheinlich ein Safe Space nennen. Damals war das einfach nur, dass ich feststellte, hier sind andere, die so aussehen wie ich. Und es ist völlig egal. Also wir haben alle die Uniform an und es ist egal, wie man aussieht, wo man herkommt, an wen oder was man glaubt. Das Geschlecht ist egal. Und das war so eine verblüffende und befreiende Erfahrung, dass ich darüber dann auch meine deutsche Identität gefunden habe.
Dominik Wullers ist heute bei uns im rbb 24 Inforadio vis-à-vis. Er beschreibt in seinem Buch Ich bin Deutschland den schwierigen Weg der Identitätsfindung als Deutscher, der einen Vater mit Migrationsgeschichte hat. Nach Ihrer Zeit als Soldat haben Sie dann in die Beamtenlaufbahn gewechselt und ja, wir treffen sich heute hier in Brüssel in der ständigen Vertretung Deutschlands bei der NATO als Referent und Ihr Buch kulminiert in einem sehr emotionalen Moment, wenn Sie einmal Platz nehmen hinter diesem Deutschlandschild, dass man sich in so einem Roundtable vorstellt und dann geht etwas in Ihnen vor. Was passiert da?
Ja, das ist genau, das ist so ein riesengroßes Oval und ich war so ein bisschen aus Deutschland geflüchtet, wo mir diese ganze Diskussion um Herkünfte und Hautfarben immer so langsam selber zu viel wurde und ich wollte einfach Abstand gewinnen und kam dann hier nach Brüssel und ich sitze dann an diesem Tisch plötzlich als Vertreter Deutschlands. Ich spreche plötzlich für Deutschland und ich realisiere, ich spreche nicht nur für Deutschland, innerhalb dieses Ausschusses bin ich Deutschland. Und das war für mich eine sehr faszinierende Erfahrung. Und ich verarbeite das Ganze und während ich da sitze und das so langsam realisiere, konfrontiere ich das halt mit der Tatsache, dass ich jetzt hier sitze, dass ich für Deutschland spreche. Ein schwarzer Deutscher spricht jetzt für Deutschland, für 80 Millionen Deutsche, für Menschen, die vielleicht nichts mit Militär- und Sicherheitspolitik anfangen können, wie Margot Kessmann, die ja mal berühmterweise gesagt hat, kein Krieg ist gerecht, nicht mal der gegen Hitler Deutschland war gut. Und auf der anderen Seite aber auch Menschen, die mich vielleicht gar nicht da sehen wollen, die vielleicht mit Militär und so nicht fremdeln, aber mich da nicht wollen, wie zum Beispiel Herr Höcke von der AfD. Und das ist das eine, worüber ich dann erst schmunzeln musste und auch immer noch schmunzeln muss, dass ich sozusagen für diese ganzen 80 Millionen Deutschen spreche. Und der andere Punkt war natürlich, dass ich all die Dinge, die in Deutschland passiert waren und immer noch passieren, im Hinblick auf unser Zusammenleben, rassistische Straftaten, Gewaltverbrechen, insbesondere die schlimme Tat von Hanau, die mich da plötzlich eingeholt haben und ich gedacht habe, kann ich überhaupt für Deutschland sprechen? Kann ich für dieses Deutschland sprechen? Will ich dieses Deutschland überhaupt sein? Und ich habe dann wirklich in dieser Sitzung und auch danach, aber es kulminiert im Buch natürlich in dieser Sitzung, darüber wirklich viel nachgedacht und habe mich halt an die Zeit meiner eigenen Kindheit erinnert, habe mich an all die guten Dinge erinnert, habe mich an die Dinge erinnert, die Deutschland eben auch ist. Und bin dann zu dem Ergebnis gekommen, ja, ich bin Deutschland. Ich vertrete Deutschland, ich bin ein Spiegelbild Deutschlands und Deutschland ist auch gut. Deutschland ist ein schönes Land. Deutschland ist es wert, geliebt zu werden und auch verteidigt zu werden, insbesondere gegen Menschen, die es vielleicht in eine Richtung drehen wollen, in die ich es nicht gedreht haben möchte.
Und Sie schließen ja auch aufgrund Ihrer Biografie daraus den Schluss, dass es uns als Gesellschaft gut stünde, wenn wir als zusammenhängendes Band diesen liberalen Patriotismus leben würden. Also wir uns eben nicht auf ein völkisches Dasein berufen, sondern eben auf Grundlage des Grundgesetzes, auf einer gewissen Liebe zu diesem Grundgesetz, zu den Werten, die Deutschland nach 45 ausmachen, uns zusammenfinden. Vielleicht können Sie noch sagen, wenn wir jetzt gerade auch so ein bisschen in die Welt gucken, gerade auch hier in Brüssel, auf Europa, sehen wir doch, dass Österreich, Niederlande, jetzt auch Deutschland es einen immensen Rechtsruck gibt. Sind wir diesem liberalen Patriotismus näher gekommen oder haben wir uns eher davon entfernt?
Ich glaube, wir sind ihm näher gekommen. Wir haben uns ein bisschen entfernt. Wenn wir uns die Debatten anschauen, dann sehen wir, es gab einen Rechtsruck insgesamt, aber auch in Deutschland in den letzten Monaten und Jahren. Gleichzeitig haben wir aber die breite Erkenntnis, glaube ich, gewonnen. Es braucht irgendein Wir-Gefühl. Es kann nicht damit enden, dass wir uns gegenseitig Vorwürfe machen und uns zerstreiten unterm Weihnachtsbaum und dann nie wieder treffen. So funktionieren Familien nicht und so kann auch ein Land nicht funktionieren. Und ich glaube, wir sind jetzt in dem Moment, in dem diese Realisierung viele breite politische Schichten trifft, dass es ein Wir-Gefühl, dass es ein Fundament braucht, was uns alle umfassen kann und das dafür sorgen kann, dass wir uns selbst in den hitzigsten Debatten hinterher uns noch in die Augen schauen können.
Dankeschön, Herr Wohlers, für das Gespräch.
Danke auch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.